Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 21 bis 28. Matthäus 16, 21 bis 28. Das ist das Wort Gottes. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Königreich. Himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort, hab Dank für diese Lektion, diese harte Lektion, die der Jünger, der Apostel Petrus lernen musste und die wir auch lernen müssen. Gib uns zu verstehen, was das für uns heißt, Herr. Öffne unsere Ohren und Herzen, dass sie dein Wort vernehmen, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Immer oder fast immer, wenn ich beim Lesen im Neuen Testament an eine Stelle komme, an der etwas über Petrus berichtet wird, dann schaue ich besonders aufmerksam hin. Nicht nur, weil ich mich selbst sehr gut mit seinem Typ identifizieren kann, seine Impulsivität, sein schnelles, manchmal unüberlegtes Aussprechen von Dingen, die in seinem Herzen sind. Er hat das Herz ja stets auf der Zunge. Seine Selbstüberschätzung, seine tatsächliche Schwachheit. Petrus wird uns auch vor Augen gehalten als ein Christ, der die geistlichen Wahrheiten und das geistliche Leben auf die harte Tour lernen muss. Und wir können bei keinem anderen der Jünger so beobachten, wie er im Glauben und in seinem Verständnis des Heilsplans Gottes wächst. Wenn wir die Geschichte nachzeichnen, überall wo Petrus erwähnt wird, und wenn wir dann weitergehen in die Apostelgeschichte, wo über ihn berichtet wird, und am Ende seine Briefe, wie er sie schreibt, wir sehen, Petrus lernt und wächst durch Erfahrungen, die er im Leben mit dem Herrn und vor dem Herrn macht. Er wächst durch Versagen, durch ehrliches, ungefiltertes Aussprechen seiner Gedanken gegenüber dem Herrn und durch die Korrektur und auch durch die Wiederannahme durch seinen Herrn. Und mit ihm können auch wir lernen und wachsen. Die Evangelisten halten uns mit Petrus auch einen Spiegel vor. Wenn wir auch nicht so offen impulsiv sind wie er vielleicht oder die Regungen unseres Gemüts nicht so direkt ausleben, unsere Gedanken und unsere Selbstüberschätzung, die gibt es, oder nicht? Auch wenn wir das nicht so ungefiltert aussprechen wie Petrus, in unserem Herzen können wir alle diese Dinge wiederfinden. Und was das Schönste und was das Tröstlichste daran ist, wenn der Herr mit Petrus spricht, wenn er ihn korrigiert, wenn er ihn demütigt, ihn belehrt, ihm vergibt, ihn wieder annimmt, dann tut er das gleichzeitig auch mit uns. Wenn wir erkennen und bekennen, me too, ich auch. Ich bin Petrus. Dann dürfen wir die Stimme des Herrn in gleicher Weise hören, von ihm lernen und erkennen. Petrus, Herr, ist mein Herr. Petrus ist ein Christ. Petrus ist ein Christ. Eben noch hat er ein ganz klares Glaubensbekenntnis abgelegt, im Abschnitt davor, das der Herr selbst auch bestätigt hat. Der Herr sagte, Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Bekenntnis, von dem Jesus ihm versichert, dass er den echten, rettenden Glauben hat, indem er zu Petrus sagt, dieser Glaube ist dir von Gott gegeben. Das hat Gott dir geschenkt, dass du das erkennen konntest. Du hast das richtig erkannt und du wirst erleben, dass ich auf der Grundlage dieser Erkenntnis meine Kirche bauen werde. Und nicht einmal die Kräfte der Hölle werden sie aufhalten. Und du, Petrus, du wirst von mir die Schlüssel des himmlischen Königreichs erhalten. Du wirst die Vollmacht haben, Menschen die Erlösung, das ewige Leben zuzusprechen oder es ihnen zu verweigern. Und diese Konversation mit dem Herrn muss Petrus enorm aufgebaut haben, kann ich mir vorstellen. Vielleicht hat es auch sein Selbstbewusstsein ein wenig zu sehr angehoben. Als dann der Herr danach seinen Jüngern sagt, er müsse von der gesamten geistlichen Leiterschaft bald viel Leid erfahren und sogar getötet werden, dann muss das für Petrus wie ein kompletter Widerspruch geklungen haben. Nach dem, was er vorher gerade von seinem Herrn gehört hat. Der Messias, der Gesalbte Gottes, der König der Könige, er, der seine Kirche bauen wird und den nicht einmal die höllischen Mächte aufhalten können, er soll leiden und sterben und erst noch durch die Hand der Diener Gottes? Das kann nicht sein. Jetzt muss Petrus seinem Rabbi doch widersprechen. Er nimmt ihn beiseite, heißt es. Und das tut er so, wie man einen unvernünftigen Jungen beiseite nimmt, um ihn zu tadeln. Petrus nimmt den Herrn beiseite und tadelt ihn. Herr, sicher hast du hier etwas durcheinandergebracht. Herr, so etwas wird dir bestimmt nicht geschehen. Das passt überhaupt nicht ins Konzept. Wir könnten zugunsten von Petrus anführen, dass er es gut meint mit seinem Herrn, nicht wahr? Er möchte nicht, dass seinem geliebten Herrn so etwas Schlimmes passiert. Aber vor allem denke ich, dass Petrus sein eigenes Verständnis von dem Christus Gottes verteidigt und daran festhalten will. Petrus verteidigt eigentlich sein eigenes Verständnis von dem Christus. Und dieses Verständnis war falsch. Es war ein falscher Glaube, den er hier hatte. Er hat das Wichtigste gefehlt. Petrus hat zwar durch Gottes Wirken Jesus als den Christus erkannt, ganz klar. Aber er hat den wichtigsten Teil von Gottes Heilsplan ausgeklammert. Den Weg, den der Messias als Gottes Opferlamm gehen muss, um sein rettendes Werk für uns zu tun. Als Jesus sagte, dass das so kommen muss, er sagte zweimal, es muss so kommen, hat er das wiederholt, was über ihn vorausgesagt war. Im Alten Testament an vielen Stellen, dass er durch Leiden zu seinem Sieg kommen würde. Petrus erfährt nun die schärfste Zurechtweisung, die je einer der Jünger erfuhr. Es ist wohl schwer zu fassen, wenn wir einmal das Gespräch zwischen dem Herrn und Petrus zusammenfassen. Wenn wir so die wichtigsten Punkte in diesem Gespräch anschauen. Petrus sagt zu Jesus, du bist der Christus. Darauf sagt Jesus, du bist Petrus, dir gebe ich die Schlüssel zum Himmelreich. Und etwas später wieder Petrus, du sollst niemand leiden müssen. Und darauf Jesus, du Satan, Feind, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist. Das ist krass, nicht wahr? Wenn wir einmal darauf schauen, wie liebevoll und nachsichtig Jesus sonst mit den schwachen und fehlerhaften Jüngern umgeht, dann wirkt das schon fast verstörend, was er hier zu Petrus sagt. Hätte er nicht Petrus auf etwas nettere Weise erklären können, was dieser übersehen hatte? So wie er das bei den Emmaus-Jüngern tat, die ein Stück Weg mit ihm gingen. Denen hat er ausführlich, geduldig aus dem Alten Testament erklärt, dass und warum er zuerst leiden und sterben musste. Petrus nicht hier. Wir müssen erstens davon ausgehen, dass Petrus diese harte Lektion brauchte. Was der Herr an ihm kritisiert und zurechtweist, ist ja nicht einfach ein mangelhaft informiertes Verständnis der alttestamentlichen Prophetie. Es ist, dass der Jünger nicht auf das sinnt, was Gottes ist, sondern auf das der Menschen. Das ist der Hauptpunkt der Kritik Jesu an Petrus, dass er nicht auf das sinnt, was Gottes ist, sondern auf das der Menschen. Da muss er zurechtgerüttelt werden. Was Petrus ausspricht, ist schließlich im Kern die Ablehnung der Notwendigkeit und Annahme des Opfers des Christus für unsere Sünde. Die Gesinnung der Menschen, die der Herr an Petrus kritisiert, dass er die Gesinnung der Menschen hat. Und diese ist exakt dies. Das Erreichen des Himmels, das Aufsteigen zum Göttlichen, ohne dass Gottes Gerechtigkeit Genüge getan wird. Nur durch das Kreuz Christi wird Gottes Gerechtigkeit Genüge getan. Die Gesinnung der Menschen geht dem entgegen. Und diese Gesinnung hält es für möglich, dass der Mensch durch seine eigene Güte oder durch eigene Bemühungen Gottes Zustimmung und einen Platz in Gottes Reich bekommen kann. Das ist im Kern die Ablehnung des Evangeliums. Petrus mag das nicht völlig bewusst gewesen sein. Aber er hat dem dennoch Ausdruck gegeben mit seinem Tadel dem Herrn gegenüber. Und zweitens, Petrus hat dem Satan das Wort geredet. Darum spricht der Herr ihn so an und nennt ihn Satan. Der Satan hat diesmal Petrus benutzt, um den Herrn zu versuchen, ohne Leiden zu seinem Königreich zu kommen. Das hat er schon einmal getan. Erinnert ihr euch daran? Das ist ziemlich weiter zurück im Matthäus-Evangelium im Kapitel 4. Das ist der erste Versuch dieser Art. Da hat der Teufel, als Jesus in der Wüste war, hat er ihn versucht. Und da sagt er zu dem Herrn: Wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, werde ich dir alle Königreiche dieser Welt geben. Am Kreuz vorbei. Jetzt klingt in den Worten des Petrus eigentlich dieselbe Versuchung wieder mit. Es war nicht die unüberlegte Bemerkung, die der Jünger machte, sondern die Stimme des Satans, die der Herr da herausgehört hat. Jesus war so hart versucht, dass er an die Grenzen seiner Kräfte kam. Die Versuchung zur Sünde, zum Ungehorsam gegenüber dem Vater, war für den Herrn nicht leicht zu ertragen, weil er Gottes Sohn war. Jesus hatte brutale Angst vor dem Kreuz. Das können wir nachlesen später im Matthäusevangelium, in den anderen Evangelien. Er hatte brutale Angst vor dem Kreuz. Und er kam so unter Druck vor dem Kreuz, dass er buchstäblich Blut schwitzte. Und er war versucht, das zu umgehen. Er betete auch zum Vater, dass ihm doch dieser Gang erspart bleiben möge. Und ich glaube, dass wenn der Teufel ihn hier nun zum zweiten Mal versuchte, diesen Ausweg zu nehmen, dann da war das eine ganz reale, starke Versuchung. Jesus kämpfte dafür innerlich einen gewaltigen Kampf, um nicht von dem Weg zu unserem Heil abzuweichen. Das war kein leichter Gang. In jeder Stunde seines irdischen Lebens. Und darum gebraucht er solche harten Worte gegenüber Petrus, der sich vom Teufel gebrauchen ließ. Vielleicht ohne, dass er es richtig merkte. Es ist tatsächlich der Satan, der hinter den beschwichtigenden Worten von Petrus steht. Und das Folgende mag nun vielleicht vermessen klingen oder überheblich, aber ich bin überzeugt, dass wir sagen müssen, dass hinter allen menschlichen Versuchen außerhalb des Kreuzes Christi ein Heil zu finden, dass dahinter der Satan steht. Und das schließt alle Religionen mit ein. Das heißt, hinter allen Religionen, die nicht Christus, den Gekreuzigten, bekennen, steht der Satan. Das sind seine Erfindungen. Und wie wir am Beispiel von Petrus sehen können, ist es auch mit der christlichen Religion so. Eine Kirche, die ein Wohlstandsevangelium verkündet, das verspricht, ihre Gläubigen ohne Leiden und aufgrund eigener Bemühungen zur Herrlichkeit zu führen, hat diesen Geschmack der satanischen Verführung. Ein kreuzloses Christentum ist ein christusloses Christentum. Ein kreuzloses Christentum ist ein christusloses Christentum. Und nachdem der Herr Petrus zurechtgewiesen hat, weil er sein, also Jesu, Leiden verhindern wollte, wendet er seine Kreuzestheologie nun auf alle seine Nachfolger an. Das Kreuz ist nicht nur unserem Herrn verordnet, sondern auch uns. Uns allen. Wenn der Herr sagt, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen, müssen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann meint er damit einfach, dass wir bereit sein müssen zu sterben. Das Kreuz war ja zu seiner Zeit das Hinrichtungsinstrument der Galgen für die zum Tod Verurteilten. Wir dürfen nicht denken, dass das Kreuz für uns etwa dieselbe Bedeutung hätte, wie es für Jesus der Fall war. Natürlich nicht. Er ist am Kreuz gestorben, um unsere Rettung zu bewirken. Wir können nicht uns oder sonst jemanden retten dadurch, dass wir sterben. Das ist hier überhaupt nicht gemeint. Jesus spricht hier von dem, was später Paulus über das Sterben sagt, über das Sterben des alten Menschen, der alten Natur. Er spricht davon, dass wir unser Fleisch samt den Begierden gekreuzigt haben. Paulus braucht hier auch dieses Wort, oder dass wir das Kreuz tragen müssen, den Tod annehmen müssen, den Tod unseres Fleisches. Unser altes Leben muss dem Tod übergeben werden. Das neue geistliche Leben oder das Auferstehungsleben muss gesucht werden. Wenn Jesus hier sagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es finden. Dann spricht er unser eigenes Leben nach unseren eigenen Vorstellungen an. Darum geht es hier. Und damit sagt er, wenn jemand ein Christ werden will, jemand, der Jesus nachfolgt, der muss bereit sein, wie sein Herr, auf ein Leben nach seinen eigenen Standards zu verzichten. Wenn du das gewinnen willst, was Jesus bringt, das heißt, das Leben haben, das wahre Leben, das ewige Leben haben, dann musst du das Leben nach deinem Gusto loslassen. Du kannst es nicht erhalten. Und es ist tatsächlich so, dass du nicht wählen kannst, ob du lieber das Leben haben willst, das Jesus anbietet, oder doch lieber deines, das nach deinen Vorstellungen. Nein, wenn du nicht sein Leben suchst, dann wirst du das Deine auch verlieren. Das ist, was der Herr hier sagt. Das heißt, wenn du einmal vor der Wahl stehst, oder du standest vielleicht auch vor dieser Wahl eher, wenn du vor der Wahl stehst, Jesus nachzufolgen und dadurch sein Leben zu haben, oder aber dein eigenes zu behalten, dann stehst du eigentlich vor der Wahl, ewiges Leben oder ewiger Tod. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 11, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus hakt hier nach, wenn er mit Petrus und den Jüngern spricht. Er sagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? An anderer Stelle zeigt Jesus am Beispiel eines reichen und erfolgreichen Mannes, wie das aussehen kann, wenn jemand sein Leben festhalten und die ganze Welt gewinnen will. Das Land eines reichen Mannes trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich all meine Früchte einsammeln kann. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruhe aus. Iss und trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? wirst alles verlieren, auch dein Leben. Dieser Mann hat sein Leben gesucht und er musste es verlieren und hat nichts, was er noch hatte. Hätte er es um Jesu Willen losgelassen, dann hätte er das Leben gewonnen. Aber nachdem Gott seine Seele von ihm gefordert hatte, hat er nichts mehr, das er als Lösegeld geben könnte, um sich freizukaufen. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem es zu spät ist und man nicht mehr zurück kann. Wenn der Sohn des Menschen kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters, sagt Jesus, mit all seinen Engeln, dann ist dieser Zeitpunkt da. Da gibt es kein Zurück mehr. Jedem wird dann vergolten werden nach seinem Tun, sagt der Herr. Das heißt, wir werden entweder belohnt oder bestraft werden, wenn er kommt. Dabei wissen wir, dass wir nicht mit guten Werken den Einlass in den Himmel verdienen können. Und wenn wir nicht genügend gut waren, da nicht hineinkämen. Der Lohn, von dem der Herr hier spricht, ist mehr das Resultat unseres Glaubens an Christus, der das ewige Leben für uns verdient hat. Das ist der Lohn. Und dieser Glaube, der uns dahin führt, dass wir dem Herrn nachfolgen, bedingt eben die Bereitschaft, sein Kreuz auf sich zu nehmen, dem Selbst, dem Eigenleben abzusterben. Und dadurch werden wir das Leben gewinnen. Wir können nichts verlieren. Dieses Leben, das die Bibel das Leben nennt, erhalten wir nicht erst, wenn wir gestorben sind und diese Erde verlassen. Das ist wichtig, dass wir das sehen, wenn wir jetzt als Christen leben. Dieses Leben, das die Bibel das Leben nennt, erhalten wir nicht erst, wenn wir gestorben sind. Der Herr sagte, dass er kommen wird in seiner Herrlichkeit. Und dann sagt er, dass einige, die hier stehen, den Tod nicht schmecken werden, bis sie ihn haben kommen sehen in seinem Königreich. Das ist wörtlich zu nehmen. Jesus sagt, von denen, die hier stehen, als er da stand und das sagte, einige von ihnen werden noch nicht gestorben sein, wenn er kommt in seinem Königreich. Und er sprach dabei von eben diesen Leuten, die um ihn waren. Und mit diesem Kommen in seinem Königreich meint er dann natürlich nicht seine Wiederkunft am Ende des Zeitalters, wenn er alles wiederherstellen wird. Er spricht vielmehr von dem Zeitpunkt, wenn sein Königreich in dieser Welt inauguriert wird, also eingesetzt, eingeführt wird. Und das ist passiert. Als er in seinem Geist kam und die Apostel in Jerusalem und Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Welt sein Königreich ausriefen, da ist er schon gekommen in seinem Königreich. Das Königreich der Himmel ist schon angebrochen. Das Zeitalter, das jetzt noch ist und das, das dann kommt, die überlappen. Wir leben schon in den himmlischen Örtern. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und uns versetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe. Kolosser 1, Vers 3. Das Leben in Christus und in seinem Königreich ist so total anders als das Leben, das wir außerhalb von ihm einst hatten. Und es können nicht beide Leben nebeneinander oder miteinander weiter bestehen. Das Leben, bevor wir in Christus waren, muss vergehen. Das muss absterben. Unser alter Mensch muss sterben. Er kann nicht ins Königreich des Sohnes hinübergerettet werden. Dazu noch ein etwas längerer Abschnitt, wichtiger Abschnitt aus dem Kolosserbrief, der uns zeigt, dass es dass es gut, gesund ist für unseren Glauben und wichtig für unseren Glauben, für unser Leben in Christus, dass wir das verstehen, was der Apostel hier schreibt. Hört das zum Schluss. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In dieser Realität müssen wir leben. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Amen.